Damit haben Sie eben das Thema gesungen, das hier anklingt und aufklingt. Im zweitletzten Abend unserer Reihe über den Jesaja, jetzt Kapitel 55, die Verse 1 bis 5. Und dort heißt es: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, höret, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Siehe, ich habe ihn den Völkern zum Zeugen bestellt, zum Fürsten für sie und zum Gebieter. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden zu dir laufen um des Herrn willen deines Gottes und des heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat. Unser Thema überschrieben, wenn man durstig ist. Genauer muss es heißen, wenn man durstig und hungrig ist. Junge Theologen lernen am Anfang ihres Studiums den Sitz im Leben eines Textes zu erforschen oder zu ergründen. Der Sitz im Leben. Was meinen Sie damit? Zum Beispiel, wenn Sie einmal ins Naturkundemuseum, ins wieder schön eröffnete Naturkundemuseum im Rosensteinpark gehen, kann es nur empfehlen, Eintritt absolut frei, deshalb meistens überfüllt. Dort finden Sie unter anderem oder haben Wissenschaftler auch ein paar Knochenstücke gefunden. Einfach Knochenbröckel, würden wir im Schwäbischen sagen. Und nun, wo ist der Sitz des Lebens dieser Knochenstücke? Und dann forschen Sie und dann untersuchen Sie und dann finden Sie heraus, diese beiden Knochenstücke, die sind eigentlich noch die letzten Teile eines Riesenmammuts. Und dieses Mammut wird aus Drahtgestell gebaut und dann die beiden Knochenstücke hineingetan. Das ist ihr Sitz im Leben. Nun geht's hier nicht um Knochenstücke, sondern um Papierstücke, um Papyrusstücke. Und ist die Frage: Wo ist denn der Sitz im Leben? Wo gehört denn eigentlich dieser Text hin? Von woher ist er zu verstehen? Liebe Freunde, wir müssen eindeutig sagen, dieser Text, der gehört auf den Bazar. Hier predigt kein Pfarrer auf der Kanzel. Hier steht kein Professor am Katheter. Hier ist kein Theologe am Rednerpult. Hier evangelisiert ein Mann auf dem Bazar. Buden, Stände, Tische, Wagen und dazwischen eine Menschenmenge, die sich schiebt und schubst. Wie auf dem Flohmarkt hier. Es riecht nach Kebab, nach Zwiebeln, nach Knoblauch. So alles, was zu einem richtigen Straßenfest gehört. Und da stehen Sie nun vor Ihren Ständen, Marktschreier, die liegen uns geradezu in den Ohren, wenn man solch einen Text am Sitz im Leben untersucht. Marktschreier, der eine preist seine Teppiche an, echte Afghans aus dem Orient, selbst der Dreck ist noch echt. Sehen Sie, kaufen Sie, hier werden Sie Freude haben. Der andere am anderen Stand, der hält irgendein Holzspielzeug hoch. Sagt, kauf, kommt bitte hierher, selbst der Opa wird sich noch totlachen, hier haben Sie Freude. Und der Dritte schreit noch lauter, weil er sagt, hier ist noch irgendetwas, hier haben Sie ein Los, jede Nummer gewinnt, hier haben Sie nun wirklich den Spaß, den Superpreis. Der Vierte hat Gesundheitstee und der Fünfte einen Leibriemen. Sehen Sie, und zwischendrin, zwischen diesem allem drin, da steht ein einzelner Mann, der hat keinen Tisch vor sich, der hat keinen Stand hinter sich, der hat eigentlich leere Hände. Und er ruft nur ein einziges hinein in diesen Bazar, heißt gleichsam in diese Straße, in diese Welt hinein. Er sagt, kommt her, wenn Sie Durst haben, hier ist Wasser. Kommen Sie her, wenn Sie Hunger haben, hier ist Brot. Wenn Sie Sehnsucht haben, hier ist das Leben, nach dem Sie sich sehnen und das Leben, das Sie brauchen. Ich habe Wein, Milch und Fett. Hier kriegen Sie Ihr Fett weg. Jeder Durst wird gelöscht. Jeder Hunger wird gestillt. Hier haben Sie nicht nur Freude und Spaß und Gewinn und Kraft. Hier haben Sie Leben. Hier haben Sie wirklich Leben. Und wenn man diesen Text dann vergleicht mit Amos, dann weiß man, wie es ungefähr damals zugegangen ist. Sein Ruf ist so laut, dass der Vertreter des Marktamtes erscheint. Und in bürokratischer Form wird er darauf hingewiesen, dass er doch wohl Verkündiger und nicht Verkäufer sei. Deshalb sei das wohl ja hier nicht sein Platz, nicht außerhalb des Tempels, sondern wohl innerhalb der Mauern. Er selbst soll gefälligst seinen Standplatz in der Kirche suchen und nicht hier auf dem Markt. Betbrüder haben hier nichts zu suchen. Aber unser Mann weiß, dieses Wort gehört eben nicht nur in die Schlosskirche. Dieses Wort gehört nicht nur in die Stiftskirche. Dieses Wort gehört nicht nur in die Gemeinschaftsstelle. Dieses Wort gehört auf die Straße zu all denen, die dort ihre Freude und ihren Spaß haben und dort das Leben suchen. Kommt her, bei mir gibt es Wein. Kommt her, bei mir gibt es Brot. Kommt her, bei mir gibt es Leben. So wie es dann Jesus später gesagt hat, was ich euch ins Ohr sage, das predigt auf den Dächern. Damit ist wohl auch der Marktplatz gemeint. Noch lauter fährt er fort, kommt alle her. Vielleicht ist es dem Ordnungspolizisten zu viel geworden. Er stellt sich breitbeinig vor ihm auf und erinnert ihn an den Grundsatz, Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Aber er kann nicht ruhig sein, weil Gott ihn beunruhigt hat. Einer kann nicht ruhig sein, wenn Gott ihn beunruhigt hat. Er kann nicht seinen Glauben in der Isolierstation seines Herzens einschließen. Dieses Wort muss heraus. Dieses Wort muss in die Welt. Ich habe Wasser, das nicht abgestanden ist. Ich habe Milch, die nicht sauer wird. Ich habe Leben, echtes Leben. Achtmal steht hier. Achtmal kommt, hört, kauft, esst, neigt eure Ohren. Nicht eindringlich genug. Kann er es sagen, mir scheint, als ob Jesaja die besondere Aufgabe hätte, uns allen wieder das Ohr zu öffnen, damit wir wieder hören können, hören, so wie Jünger hören. Wissen Sie, wir wollen heute ja alles sehen. Wir wollen sehen. Wir wollen vieles von dieser Welt sehen, aber nicht nur im Leben, sondern wir wollen ja auch im Glauben sehen. Wir wollen Wunder sehen, wir wollen Bilder sehen, wir wollen Visionen sehen. Es gibt nicht nur Alkohol und nicht nur Drogensüchtige, sondern es gibt heute auch Bildersüchtige. Man hält es am Abend ohne Fernseher überhaupt nicht mehr aus. Weh dem, bei dem er kaputt geht. Man hält es ohne Fernseher gar nicht mehr aus. Man hält es im Glauben heute auch nicht mehr ohne Bilder aus. Trink, o Augen, was die Wimper hält. Augen, nicht mehr die lieben Fensterlein, wie es die Dichter meinten, sondern Augen sind doch wie die Müllkippen, durch die alles und jedes auf die innere Deponie einfach abgeladen wird. Und er sagt, nicht sehet, hört, hört einmal, kommt wieder her, macht eure Ohren auf. Der Ruf ist eine Einladung, die hier aufklingt und immer stärker wird. Immer stärker bis zum unüberhörbaren Einladungsruf Jesu Christi, der genau diese Verse aufgenommen hat am letzten Tag des Festes in Jerusalem, an dem Tag, der am schönsten war, wie es im Text heißt. Und dort steht er noch einmal, diesmal nicht dieser alte Marktschreier, sondern Jesus selbst, so wie dieser alte Marktschreier. Er steht inmitten der Menge. Er ruft es durch die Jahrhunderte. Er ruft es hinein in unseren Abend. Er ruft es Ihnen. Er ruft es dir persönlich zu. Mach die Ohren auf. Mach das Herz auf. Höre. Ich habe das, wonach du dich sehnst. Ich habe das, was du brauchst. Höre doch. Ich habe das Leben auch für dich. Wen da dürstet, der komme und trinke. Von diesem Leben wird hier ein Dreifaches uns gesagt, nämlich einmal der Preis und dann wird uns gesagt, der Wert, und es wird uns noch eins gesagt, nämlich der Zweck des Lebens. Das Erste, was wir hier erheben können, von dem er ruft, kommt her, der Wert, der Preis dieses Lebens. Nicht wahr? Alles hat seinen Preis. Umsonst bekommt man nichts mehr. Qualität muss bezahlt werden. Das ist ja bei allen Verbrauchsgütern so. Wenn ich einen Anzug von der Stange kaufe und ich kann ihn beim Sommerschlussverkauf schon für 90 Mark bekommen, dann ist er schon recht. Nur darf ich damit nicht in den Regen kommen, schon schnurrt er zu einem Taschentuch zusammen. Verstehen Sie? Hat alles eben seinen Wert. Das Preis ist Preis. Für haltbare Stoffe muss ich etwas aufgeben. Qualität ist teuer, auch Lebensqualität. Auch Lebensqualität. Ein einfaches Leben, liebe Freunde, in den Favelas Brasiliens, das ist nicht besonders teuer. Das können sich ganz einfache Menschen leisten. Aber ein bürgerliches Leben hier inmitten unseres Landes, so im Großraum Stuttgart, da muss ich schon einen ganz netten Gehalt haben, um hier überhaupt überleben zu können. Und erst dann ein reiches Leben in Monaco, so gegenüber von Boris Becker und Michael Schumacher, dem Rennfahrer. Das ist schon ganz schön teuer. Liebe Freunde, was muss erst ein erfülltes Leben kosten? Wissen Sie, ein Leben, wo man am Schluss sagen kann, das hat sich gelohnt. Das war ein Leben wie kein zweites. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man uns persönlich fragen würde, ohne dass ein anderer mithört, war dein Leben das, was du dir vorgestellt hast? Hat das Leben dir das gebracht, was du dir gewünscht hast? Liebe Freunde, uns fehlt nicht nur vieles, oft genug alles, um sagen zu können, Herr, das war ein Leben. Das war ein Leben, für das sich zu leben lohnte. Was muss dieses erfüllte Leben eigentlich kosten? Was kostet's? Und hier nun wieder, oder zum ersten Mal richtig in der Bibel überhaupt, dieses Leben, dieses erfüllte Leben, dieses ewige Leben kostet überhaupt nichts. Dieses Leben ist umsonst. Man muss sich das Revolutionäre, dieses Aufregende überhaupt noch einmal klar machen. Baal will, dass wir Pflanzen verräuchern und Tiere verbrennen. Zeus will, dass Tempel besucht und Kerzen angezündet werden. Buddha will, dass Meditationen abgehalten und Versenkungen geübt werden. Allah will, dass Suren gelernt und Gebete verrichtet werden. Guru will, dass die Mantrasilben wiederholt werden. Alle Religionen hängen an das Tor ihrer Tempel eben die Forderungen, die sie alle wollen, dass sie durchgecheckt werden von A bis Z. Alle Heilslehren haben eine lange Litanei von Geboten, die erfüllt werden müssen. Luther betete eine ganze Liste herunter. Alle Weltanschauungen verlangen ihre Eintrittsgelder. Nur der Glaube an Gott gipfelt in diesem einen einzigen, großartigen, wunderschönen Wort, umsonst. Dieser Gott ist so groß, er wirft gleichsam sein Heil auf die Straße. Keiner muss eine Anzahlung leisten. Wir brauchen nicht unseren Verdienst hergeben, müssen uns nicht einmal selbst aufopfern. Gottes Leben zum Nulltarif, das ist Evangelium im Alten Testament. Gottes Leben zum Nulltarif. Christsein heißt nichts anderes als beschenkt werden, Freunde. Christsein heißt nicht dies und das tun. Christsein heißt nicht dies und jenes tragen. Christsein heißt nicht dies und jenes erfüllen. Christsein heißt beschenkt werden. Jesus will sie an diesem Abend beschenkt werden, umsonst ihnen alles geben, was dieses Leben lebenswert macht. Dieses umsonst ist also keine paulinische Erfindung, wie es manche sagten. Die paulinische, lutherische Rechtfertigungslehre hat hier ihre Wurzeln. Jesaja 55 ist die Humuserde, für die Pflanze der großartigen Rechtfertigung. Jesaja ist zutiefst evangelisch. Beschenkt werden umsonst. Deshalb bin ich ein ganz großer Liebhaber der Kindertaufe. Das muss ich jetzt einmal sagen. Ein ganz großer Liebhaber der Kindertaufe. Warum? Einfach deshalb. Schauen Sie sich einen Säugling an. Schauen Sie sich ihn wieder an. Und dann merken Sie sowas an Ohnmacht. Die Ohnmacht in Person. Dieses Kind kann überhaupt nichts. Hat überhaupt nichts. Ist in jeder Bewegung auf Mutter oder Vater angewiesen. Ein Säugling hat nichts, was es geben kann. Und nun wird diesem Säugling von Gott, diesem hilflosen Säugling, wird von Gott aus das zugesprochen, das er später einmal einlösen soll, nämlich seine Gnade und seine Freude und seinen Frieden. Das Leben wird ihm angeboten. Und in jedem Augenblick, bei jeder Taufe, wenn ich meine Hand auf die Stirn eines Kindes lege, dann fährt mir's durch und durch. Umsonst. Das Kind kann nichts geben. Umsonst ist's gegeben. So will dieser Herr uns noch einmal seine Hand auf die Stirn legen. Uns 40, uns 80-Jährigen. Und sagen doch, du sollst's umsonst bekommen. Zum Nulltarif. Du musst's nur nehmen. Nicht ablehnen. Wein, Milch, Fett. Das ist Lebensmittel damals. Wein und Milch war die Himmelsfreude und Fett war die Gotteskraft. Das ist die Fülle. Gott knausert nicht und Gott ist kein Knicker. Nein, es gehört zum Wesen dieses Lebens, dass es nicht mit materiellen und geistlichen Mitteln gekauft werden kann. Hier ist alle Werkerei abgetan. Sola gratia. Allein aus Gnade, hat dann die Reformation gesagt. Nichts habe ich zu bringen, nichts, gar nichts, alles, alles, Herr, bist du. Liebe Freunde, wenn wir trotzdem nicht zugreifen und wenn viele ablehnen, wenn viele auf der Straße an diesem Verkäufer weiterlaufen, an diesem Marktschreier weiterlaufen, dann wegen einer Erfahrung, die uns allen tief in den Knochen steckt. Was umsonst ist, hat keinen Wert. Ist doch so. Was umsonst ist, hat einen Pferdefuß. Mein guter, alter Freund, Lektor und Dichter Gottfried Beron hat mir damals großartig erzählt, dass er sich schon lange einen Hund gewünscht habe, seine Frau nie mit einverstanden gewesen ist. Und dann die Tochter und er zusammen brachten dann die Frau so weit, dass sie Ja sagte. Und so fuhren sie in eine Tierhandlung hierher nach Stuttgart, wohnt in Weilerstadt. Und dort seien sie durch den Laden gegangen und da waren wunderschöne, auch Hunde, angeboten. Und dort in einer Ecke saß ein wunderbarer, vom ersten Augenblick ihn entzückenden schwarzen Wollknäuel. Er war begeistert. Vom ersten Augenblick an sagte, das ist er. Die Frau lächelte auch. Die Tochter war hell entzückt. Und als er ihn dann rausnahm und ihm übergab, sagte dieser Verkäufer, dieser Händler, den kriegen Sie umsonst. Den kriegen Sie umsonst. Sagte er, doch. Und noch ein Pfund Schabi auch dazu. Er wusste nicht, wie ihm geschah. Er war der Glücklichste der Welt. Und so ging er mit seinem Wollknäuel hinaus. Und auf der Straße ging es schon los. Da merkte er, dass dieses Ding eigentlich nur einen Rückwärtsgang hat. Lief immer rückwärts, überhaupt nicht vorwärts. Jeder Passant wurde mit einem Laternenpfahl verwechselt. Und dann zu Hause jaulte er wie eine Robbe. Und ernährte sich ausschließlich vom Teppichboden. Er war mehr als froh, als er nach 3 Tagen das Tier wieder los hatte. Und er sagte Von Anfang an hat's mir geschwant. Was umsonst ist, hat keinen Wert. Was umsonst ist, hat keinen Wert, liebe Freunde. Das steckt uns tief. Und wenn nun einer kommt und bietet uns dieses Leben an, umsonst, dann klingt's in uns nach, das Ding, dieses Leben hat einen Pferdefuß. Billigware wird verramscht. Billigware wird verschleudert. Ramsch und Schund. Was wer umsonst verschenkt, gibt entweder Wertloses her oder verfolgt egoistische Absichten. Was umsonst ins Haus flattert, hat einen Pferdefuß. Deshalb der Wert. Das ist das Zweite, was hier steht. Der Wert. Liebe Freunde, Gott ist kein billiger Jakob. Er kennt auch keine Dutzendware. Er veranstaltet keinen Räumungsverkauf. Dieses Leben ist in der Tat wertvoll. Es ist teuer, sehr teuer sogar. Einer muss bezahlen. Einer muss gerade stehen. Einer muss ganz tief in die Kasche greifen und die Sache begleichen. Und deshalb heißt es hier von Gott, Vers 3, ich will geben, sagt Gott. Ich will geben. Das heißt, ich will gleichsam bezahlen. Gott gibt, er greift tief in die Tasche. Er gibt zuerst ein Paradies. Und als die Leute kaputt machen, da gibt Gott einen neuen Anfang. Und als dieses Anfang nicht so richtig weitergeht, da gibt Gott sogar ein ganzes Land, wo Milch und Honig fließt. Und als sie noch nicht zufrieden sind, da gibt Gott einen König. Da gibt Gott, wie es hier heißt, die beständigen Gnaden Davids. Das heißt, er gibt seine Treue, sein Schutz, sein Nahesein. Und als seine Leute immer noch nicht zufrieden waren, als seine Leute immer noch in Schuld verfielen und mit dem Tod zu kämpfen hatten, da gab er sein Letztes und sein Größtes und sein Schönstes. Da gab er seinen Sohn. In einer Sonderaktion für das erfüllte Leben gab er sein Leben zur Bezahlung für viele. Gab er das Leben Jesu Christi zur Bezahlung für viele. Seit Golgatha ist eben auch diese Rechnung bezahlt. Wegen seinem Tod ist für uns das Leben gratis. Leben muss nicht erkämpft, erlitten, erträumt werden. Es kann geschenkt werden. Fürchte dich nicht, dass dein Leben einmal enden könnte, sagte der, sondern fürchte dich, dass dein Leben nie beginnen könnte. Dass dein Leben nie beginnen könnte. Heute könnte es neu beginnen. Neu beginnen. Wort und Sakrament. Wort und Sakrament. Ist Vortisch. In Amerika heißt es immer, do you want an appetizer? Wollen Sie einen Appetitanreger vor dem Essen? Es soll einem den Geschmack in den Mund geben. Es soll einem den Gaumen kitzeln für das, was kommt. Wissen Sie, Wort und Sakrament sind gleichsam Appetitanreger, dass wir Lusten bekommen auf dieses Leben, auf dieses immer größer und weiter Leben, auf dieses größer und weiter werdende Leben, auf dieses ewige Leben. Wort und Sakrament machen uns lustig nach dem letzten und großen Abendmahl, das hier beschrieben wird mit Getränken und Speisen des Festes der Freude. Es liegt über diesem Ruf Gottes der Ruf aus aller Bitterkeit, aus allem Weh, aus allem Hunger und Durst, heimzukehren in die Freude. Es liegt hier der Ruf aus aller Trauer, die sie belastet, aus aller Trauer heraus in die große Tröstung dieses Herrn hinein. Doch, liebe Freunde, der Ruf Gottes und das Mahl der Ewigkeit gehören ganz eng zusammen. Und dieses Mal wird dann kein flüchtiger Festtag sein, so wie unsere Feste immer nur sehr flüchtig und kurz sind, sondern ewig. Ewig passt nur eben zu diesem Herrn und zu seinem Tun. Das passt nie zu uns. Was wir tun, ist zeitlich. Ewig ist allein Gott. Ewige Freude, ewiger Friede, ewiges Leben. Zu schön, um wahr zu sein. Nein, so schön und wahr. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Das ist der Werden, das Dritte, der Zweck des Lebens. Wer gut eingekauft hat, wird es nicht verschweigen. Wer freundlich bedient worden ist, der wird es nicht für sich behalten. Wer auf seine Rechnung kam, der wird andere darauf hinweisen. Dort beim Bäcker Lieb, dort bei Peter Hahn, dort bei Laura Ashley, verstehen Sie? Dort müssen Sie auch hin. Wer gut eingekauft hat, der wird's weitersagen. Das ist die beste Werbung überhaupt, freundlich bedient zu werden. Wer diesem Herrn begegnet, der wird es eben auch nicht verschweigen können. Er wird selbst zum Marktschreier werden. Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst. Das ist die Verheißung für Bruder Afser. Das ist die Verheißung für alle Missionare. Das ist die Verheißung aber auch für uns, für jeden. Du wirst Heiden rufen. Ein Amos hat das getan. Suchet, so werdet ihr leben. Ein Hosea hat es getan. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn. Ein Johannes, wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Du wirst Heiden rufen. Das ist der weite Horizont, der denn die jüdische Enge sprengt. Ein Volk aus Juden und Heiden ist gemeint. Liebe Freunde, wir erleben gegenwärtig schmerzlich das Zusammenbrechen von Reichen. Aufsplitterung in kleine und kleinste Volksgruppen. Die Landkarten werden wieder fast so aussehen wie Mittelalter. So ist es. Fast so wie Mittelalter. Staat und Städtchen. Einer gegen den anderen. Und Jesus sagt, es wird noch viel schlimmer. Es wird nicht besser. Es wird noch viel schlimmer. Einer wird gegen den anderen stehen. Das ist unsere menschliche Zukunft. Einer wird gegen den anderen stehen. In manchen Familien wissen sie schon um diese Wahrheit. Und sehen Sie, inmitten dieser Spannungen, inmitten dieser Kriege und Auseinandersetzungen, da mittendrin, da sammelt sich ein kleines Völklein aus Juden und Heiden. Leute in der Minderheit, von denen es nicht heißt, du bist Schwabe oder du bist reingeschmeckt, du bist Serbe und du bist Kroate. Und du bist Russe und du bist Amerikaner und du bist Türke und du bist Somalier, sondern hier heißt nur noch, du bist Glied dieses Volkes. Und deshalb bist du mein Bruder und deshalb bist du meine Schwester. Du bist, und so schließt dieser Text, du bist herrlich gemacht. Verstehen Sie? Du bist herrlich gemacht. Dann passt man nämlich zu diesem Herrn. Das heißt herrlich gemacht. Dann passt man zu diesem Herrn. Dann gehören wir plötzlich zu diesen hohen Herrschaften. Dann ist's einfach herrlich. In dem Wort herrlich steckt eben nicht der Herr. Herrlich ist's nur dort, wo der Herr ist und wo er's herrlich macht. Herrlich wird's dann sein in unserem Leben, wenn's der Herr macht. Eine herrliche Welt. Das heißt, wenn's der Herr herrlich macht. Eine herrliche Familie, nur dann, wenn's der Herr herrlich macht. Eine herrliche Ehe, nur dann, wenn's der Herr auch so herrlich macht. Ja, selbst dann einen herrlichen Lebensabend, trotz Schmerzen und Krankheiten und manchen Depressionen. Einen herrlichen Lebensabend, weil es der Herr herrlich macht. Und genau so. Ein herrliches Leben, trotz allen Rissen und Brüchen, trotz allen Schwierigkeiten und Problemen. Ein herrliches Leben, weil es der Herr herrlich gemacht hat. Das sind deshalb herrliche Aussichten. Doch, Freunde, so gehen wir nach Hause. Wir haben herrliche Aussichten, weil es der Herr herrlich machen wird, ganz bestimmt. Amen.